Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Ein Roman über den Algerienkrieg. Das ist noch immer ein Tabubruch. Der Journalist und Schriftsteller Kamel Daoud ist dafür heute mit dem wichtigsten französischen Literaturpreis geehrt worden, dem Prix Goncourt. Weniger bekannt ist der Julius-Posener-Preis, benannt nach dem bedeutenden Architekturhistoriker. Aber kein Architekt bekommt den diesjährigen Preis, sondern der Filmemacher Wim Wenders. Wir haben ihn getroffen. Zunächst aber würdigen wir den legendären Musiker, Produzenten, Komponisten und Arrangeur Quincy Jones. Heute wurde bekannt, dass er am Sonntagabend mit 91 Jahren gestorben ist. Der Trompeter Till Brönner erinnerte sich heute in unserem Programm, wie er Quincy Jones begegnet ist.
Ich habe Quincy Jones kennengelernt, als er wie so fast jedes Jahr beim Montreux Jazz Festival natürlich in Erscheinung trat. Dort hatte er sowas Ähnliches wie die Rolle des Spiritus Rector inne. Und da war es erstaunlich und gleichzeitig erwartbar zu beobachten, mit welcher Riesenfreude Menschen auf dieses Festival kamen, die ihn natürlich treffen wollten und jedes Mal von seiner Aura völlig ergriffen waren, die wirklich mit ganz wenigen Menschen vergleichbar ist. Und er war einfach ein wirklicher Visionär.
Ein Visionär, der den Jazz voranbrachte, der gerne selbst Trompete spielte und von Frank Sinatra bis Michael Jackson großartige Künstler unterstützt hat. Auch Jacksons Thriller hat Quincy Jones produziert, das erfolgreichste Album aller Zeiten. Michael Jacksons Thriller aus dem Jahr 1982, produziert von dem jetzt verstorbenen Quincy Jones. Nicole Markwald zeichnet seine Karriere nach.
Seine erste große Liebe? Die Trompete. Sein Trompetensolo in dem Song Kingfish mit der Lionel Hampton Band war für Quincy Jones 1952 eine Premiere. Zum ersten Mal hatte er es auf eine Schallplatte geschafft. Da war Jones 19. Zu dem Zeitpunkt war er schon eng mit Ray Charles befreundet und hatte ein Studium am renommierten Berklee College of Music in Boston abgebrochen. Es zog ihn in die Clubs, auf die Tourneen, zu den Partys und den Frauen. Obwohl Jones seine Karriere als Musiker begann, reich und berühmt wurde Quincy Jones durch seine Arbeit als Komponist, Arrangeur und Produzent. Sie spannt sich von Bebop über Pop zu Hip-Hop, von Aretha Franklin und Frank Sinatra bis Ice-T und Michael Jackson, der gerade mal 12 Jahre alt war, als er Jones kennenlernte. Mit Thriller von Michael Jackson produzierte Quincy Jones das erfolgreichste Album aller Zeiten. In einem Interview mit dem Radiosender NPR erzählte er, Thriller war eine Kombination meiner Erfahrung als Koordinator, die Auswahl der Songs und Michaels gesamter Talente. Singen, tanzen, unterhalten. Wir haben alles, was in uns steckte, in die Waagschale geworfen. Kurz darauf, 1985, landete Jones einen weiteren Erfolg als Filmproduzent. Er engagierte Steven Spielberg als Regisseur für Die Farbe Lila, schrieb selbst die Musik für den Film. Im gleichen Jahr produzierte und dirigierte Quincy Jones eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten, We Are the World, für die er 46 Superstars ins Studio holte, um Geld für die Opfer der Hungersnot in Äthiopien zu sammeln. Einer seiner Songs schaffte es sogar in den Weltraum. Als Buzz Aldrin 1969 mit der Apollo 11 auf dem Mond landete, hatte er einen Kassettenrekorder dabei. Und so lief als erstes Musikstück auf dem Mond Fly Me to the Moon in der Version von Quincy Jones in einem Viervierteltakt umarrangiert und mit Frank Sinatra und Count Basie eingespielt.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Nur die Trompete, dem Instrument, mit dem alles begann, nimmt Quincy Jones nicht mehr in die Hände. Nach einer Hirnblutung untersagten ihm die Ärzte, das Instrument jemals wieder zu spielen.
Gestern Abend ist Quincy Jones mit 91 Jahren gestorben und wir wollen noch andere Seiten von ihm beleuchten im Gespräch mit dem Musikwissenschaftler, Buchautor und Dozenten Wolfram Knauer, Gründungsdirektor des Darmstädter Jazz-Instituts. Guten Abend, Herr Knauer.
Schönen guten Abend, Frau Bürger.
Quincy Jones kam 1933 in Chicago auf die Welt. Er ist in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen, überwiegend bei seiner Oma, die noch Sklavin war. Inwiefern hat ihn das geprägt?
Quincy Jones hat selbst davon gesprochen, wie er quasi ohne Mutter aufwuchs, wie seine leibliche Mutter wurde, als er 6 Jahre alt war, in die Psychiatrie eingewiesen, wie seine Stiefmutter ihn nie wirklich eine Beziehung zu ihm herstellen konnte. Und was ihn daran geprägt hat, war, dass er eine Wahlfamilie fand, nämlich die Jazzfamilie. Mhm. Das war tatsächlich etwas, was ihn dann auch sein ganzes Leben lang prägte. Also diese Familie blieb seine Familie bis in die jüngsten Jahre hinein. Er hat Netzwerke aufgebaut und er hat die Jazza, mit denen er in seiner Jugend zusammengearbeitet hat, nie vergessen.
Quincy Jones hat schon früh erlebt, was Rassismus bedeutet. Er hat gegenüber dem SZ-Magazin gesagt, Erfolg war ein Weg, die Diskriminierung zu besiegen. Aber wie hat es Quincy Jones zu so einem Erfolg gebracht?
Vielleicht auch, weil er zur richtigen Zeit an den richtigen Orten war und weil er ganz gewiss nicht ein Militanter war unter denjenigen, die in der Bürgerrechtsbewegung für gleiche Rechte zwischen Schwarz und Weiß kämpften. Wenn ich sage, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, 1961 wurde er Manager, A&R-Manager, also derjenige, der die Künstler auswählte für Mercury Records, und 1964 Vizepräsident, also genau in der Zeit, als die Bürgerrechtsbewegung stattfand. Die Musikindustrie erkannte, dass man Zeichen setzen musste. Sie profitierte schließlich von den ganzen schwarzen Talenten und sie wandte sich ja auch an eine oft schwarze Kundschaft.
Also er hat maßgeblich deren Karrieren mit vorangebracht, 28 Grammys, 2 Oscars bekommen. Das sind nur ein paar der vielen Auszeichnungen. Was war denn sein Markenzeichen als Jazzmusiker und Förderer? Was hat er da Neues eingebracht?
Er war, wie soll man sagen, wenn man seine Musik hört, also von den 50er Jahren, seine Arrangements für Count Basie, die Arrangements für die eigene Band, seine Rhythm and Blues und Funk-Aufnahmen, die Musik hatte eine enorme melodische Kraft. Ich glaube, das war ihm sehr wichtig. Sie war immer sanglich, immer einprägsam, nie zu komplex. Seine Big Band-Arrangements klangen groß, kraftvoll, also hatten unheimlich viel Power. Und zugleich wirkten sie wahnsinnig intim. Das ist so der Zauber der Quincy Jones Musik.
Wen hat er besonders gefördert?
Er hat Musiker gefördert, wie angefangen natürlich bei Count Basie. Freunde von ihm waren, Sie haben es schon genannt, Ray Charles, Lionel Hampton. Er hat später im Popmusikbereich alle möglichen Musiker gefördert, bis in die jüngste Zeit hinein. Jacob Collier, ein britischer Sänger, der in den 2010er Jahren populär wurde, wurde von Quincy Jones gefördert. Oder Justin Coughlin, ein junger Pianist, den er kennenlernte durch Clark Terry, einen Musiker, der wiederum ihn gefördert hatte, als er 13 Jahre alt war.
Aber eigentlich stand er doch dann im Schatten vieler großer Stars.
Ich würde es anders ausdrücken, er war ein Netzwerker. Er war dazu in der Lage, die Menschen, mit denen er zu tun hatte, in seinen verschiedenen Funktionen im Musikgeschäft miteinander zu vernetzen und diese Netzwerke zu pflegen und auch immer wieder auf sie zurückzukommen.
Sie als Jazz-Experte, was sagen Sie, als was geht er ein in die Geschichte des Jazz?
Quincy Jones hat ein wirklich langes und produktives Leben gelebt. Er hat so viele unterschiedliche Dinge gemacht. Er hat sein Haus gut bestellt. Er hat auch alles gut dokumentiert, einschließlich seiner Autobiografie. Er ist Vorbild für viele und zwar nicht nur für Afroamerikaner, gerade in dieser Fähigkeit, Netzwerke zu schaffen und zu pflegen, weil das ist neben dem Musikmachen, neben dem groß guter Musiker zu sein, doch eines der wichtigsten Talente, die man haben muss.
Ich schlage vor, wir hören noch ein Stück vom König der Musikproduzenten und dem Giganten, so nennen viele Quincy Jones in den Nachrufen, die jetzt nacheinander erscheinen. Mit 91 Jahren ist er gestorben. Wolfram Knauer hat für uns Quincy Jones gewürdigt. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
In Frankreich ist es das Highlight des Literaturjahres, die Verleihung des Prix Goncourt. Als Preisgeld gibt's nur symbolische 10 Euro, doch garantiert sind ab sofort viele Buchverkäufe. Darüber kann sich nun Kamel Daoud freuen, einer der wichtigsten Autoren aus Algerien. Er schreibt auf Französisch, lebt seit Jahren in Paris und er bekommt die Auszeichnung für seinen jüngsten hochpolitischen Roman Uri, erschienen im Verlag Gallimard. Über die heutige Preisverleihung möchte ich mit Jürgen Ritte sprechen, emeritierter Professor für Literaturwissenschaft und interkulturelle Studien an der Universität Sorbonne und gern gehörter Gast in Fazit. Guten Abend, Herr Ritte.
Guten Abend, Frau Bürger.
Für alle Nicht-Insider, wie läuft diese Preisvergabe ab, inszeniert in einem Restaurant in der Nähe der Pariser Oper? Sie waren nicht dabei, aber Sie wissen das.
Ja, es ist das Restaurant Drouan und wenn man einmal da war, weiß man, wie es immer abläuft. Es ist ein gewaltiger Auftrieb an Presse, sehr viel Fernsehen, sehr viel Radio ist da. Der Preisträger hält sich irgendwo in der Nähe auf, in einer Bar oder sonst wo. Es sind ja 4 Kandidaten, die möglicherweise den Preis bekommen können und drängen sich dann durch diese Masse, nachdem der Präsident der Jury, das ist der Schriftsteller Philippe Claudel, auf der Treppe des Restaurants den Namen des Preisträgers bekannt gegeben hat.
Kamel Daoud arbeitet als Journalist und Schriftsteller, ist 54 Jahre alt. Stellen Sie ihn uns noch näher vor, bitte.
Er ist vor allen Dingen Journalist, war lange Zeit Chefredakteur der algerischen Tageszeitung Le Quotidien d'Oran, also der Tageszeitung von Oran, dort kommt er her, und ist damals schon sehr umstritten, sehr angegriffen worden, weil er die Augen nicht verschließen wollte vor dem, was in dem Jahrzehnt von 1992 bis 2000 in Algerien passierte. Wir erinnern uns vielleicht noch daran, das war so der erste Krieg islamistischer Gruppen gegen ein Regime. Das algerische Regime, militärisches Regime, das mit relativ brutaler Härte dagegen vorging. Den islamistischen Gruppen fielen ganze Dörfer zum Opfer. Sie wurden niedergeschlachtet, niedergemetzelt. Dieser fürchterliche Bürgerkrieg ist unter den Teppich gekehrt worden im Namen eines Gesetzes für den Frieden. Das heißt, man darf gar nicht mehr darüber sprechen. Und bezeichnenderweise, interessanterweise, ist eines der beiden Motti zum Roman ein Auszug aus dem Gesetz, das Sprechen über diesen Krieg verbietet. Weil er das tut, wird er in Algerien verfolgt. Und weil er sich so vehement gegen den islamistischen Terror eingesetzt hat, wird er auch mit einer Fatwa belegt. Das heißt, das ist das Todesurteil, wie es auch über Salman Rushdie verlegt worden ist.
Daoud selbst sagt dazu das Folgende.
Au fait, la séquence de la guerre civile algérienne, elle est parfaitement inconnue.
Wie der Bürgerkrieg in Algerien ablief, ist unbekannt. Selbst die jungen Algerier wissen nichts davon. Es ist verboten, sich über den Bürgerkrieg zu äußern. Ich wollte mit meinem Buch auf die Monstrosität hinweisen, die darin besteht, dass man über einen Krieg nicht sprechen darf.
Der neue ausgezeichnete Roman von Kamel Daoud heißt also Uri. Jürgen Ritte, was für eine Geschichte erzählt er da aus dem Bürgerkrieg?
Dort ist die Erzählerin eine Frau. Obe heißt sie, das kann man übersetzen mit Morgendämmerung, was nicht ganz zufällig gewählt ist. Und sie erzählt über hunderte von Seiten ihrem Kind, ihrem ungeborenen Kind, das sie im Leib trägt und das sie zunächst nicht auf die Welt bringen will, dann aber letztlich doch tut. Sie erzählt ihm den Horror, den Terror dieser Jahre und sie erzählt ihm das mit einer inneren Stimme, wie sie sagt, mit ihrer inneren Sprache, denn die äußere Sprache ist ihr genommen. Sie ist Opfer eines dieser Anschläge islamistischer Täter auf ihr Heimatdorf. Dort wurde ihr die Kehle durchschnitten. Sie ist aber nicht daran gestorben, hat sich totgestellt, hat aber seitdem ein Grinsen, heißt es, ein Lächeln, das heißt diese lange Narbe, die sie mit sich hinträgt und kann nur noch röchelnd sich äußern. Dass sie nicht sprechen kann, ist natürlich auch metaphorisch sehr interessanter Vorgang in diesem Roman. Das Sprachverbot hat Kamel Daoud gerade selber angesprochen und das wird hier als eine große, eine entscheidende, eine fürchterliche Blessur, eine fürchterliche Verletzung dargestellt, in Gestalt dieser Form.
Das macht ja geradezu Gänsehaut. War Kamel Daoud der klare Favorit? War es eine eindeutige Entscheidung?
Ja, das war eine sehr eindeutige Entscheidung in diesem Jahr. Im ersten Wahlgang hat er gesiegt mit 6 Stimmen. 2 entfielen auf eine der beiden Konkurrentinnen und jeweils 1 Stimme noch auf die beiden anderen. Wir hatten also 4 Finalisten. Das war eine relativ klare Entscheidung, was sie auch daran erkennen konnten, dass, wie die Journalisten, die dort waren, auch deutlich zeigen konnten, ein relativ starkes Polizeiaufgebot diesmal in der Nähe des Restaurants zu sehen war. Das heißt, man fürchtete offenbar schon, Anschläge oder feindliche Reaktionen für den Fall, dass er es wird. Wenn aber Polizei dort stand, heißt das, dass die Jurymitglieder das vorher auch schon durchgegeben haben. Und bezeichnenderweise ist der Verlag Gallimard ausgeladen worden vom Salon du Livre auf der Buchmesse, die ab dem 6. November, also ab übermorgen, in Algier stattfinden wird. Das ist die Strafe an Gallimard dafür, diesen Autor verlegt zu haben.
Ja, und die anderen Finalisten waren ja zum Teil auch sehr politisch.
Ja, etwas weniger gefährlich, als es jetzt für Kamel Daoud der Fall war. Da war vor allen Dingen Gael Faye, ein sehr junger Autor, der auch seinen 2. Roman es vorlegt. Und dort geht es um den Bürgerkrieg in Ruanda und den Genozid an den Tutsis. Also eine ähnlich gelagerte Problematik. Er geht mit dem Ganzen etwas am Anfang spielerischer um. Es ist ein kleiner Junge, der als Sohn einer ruandesischen Mutter und eines französischen Vaters in Paris geboren ist, in Paris lebt, bei Versailles lebt, Entschuldigung, etwas präziser, und der so nach und nach diese Familiengeschichte entdeckt, sich auch nach Ruanda begibt und dann 26 Jahre später alles das entdeckt und nacherzählt in Gestalt eines Familienromans. Das ist politisch, das ist auch Vergangenheitsbewältigung, das ist hochinteressant. Die anderen Konkurrenten, beziehungsweise Konkurrentinnen in diesem Fall, es war sehr paritätisch, 2 Männer, 2 Frauen waren im Endspiel, die sind etwas weiter entfernt von der Aktualität, vor allen Dingen Sandrine Collette, die sehr populär ist als Autorin von Gruselgeschichten, von Schauerromanen. Sie hat hier eine Geschichte erzählt vom Anfang des 18. Jahrhunderts aus der Feudalzeit über das Elend der Bauern und der Menschen in der französischen Region des Morvan. Das kann man als Bildnis lesen für die Frage von Elend und Unterdrückung. Es fällt etwas schwer, dem eine wirklich politische Dimension abzugewinnen. Das ist ein etwas sonderbarer Roman, der auch nicht sehr starke Unterstützung in der französischen Kritik hatte. Und schließlich haben wir dann noch Hélène Gaudie, die erzählt die Geschichte, eine Annäherung an einen etwas fremdwirkenden Vater, der Künstler ist. Er ist auch wieder in der Tradition von französischen Familienromanen. Wir haben eine ganze Menge von solchen Romanen in dieser Rentrée, wo Kinder über ihre Väter schreiben oder wo Kinder ihre Familiengeschichten erforschen. Interessantes Phänomen.
Kamel Daoud hat 2015 schon mal den Prix Goncourt für den besten Debütroman bekommen. Damals für das Buch Der Fall Meursault. Eine Gegendarstellung gibt's auch auf Deutsch. Ebenfalls auf Deutsch wird der Roman Uri im nächsten Jahr dann erscheinen im Verlag Mattes und Seitz. Warum sollten wir uns den jetzt unbedingt vormerken oder, ja, wer immer das kann, sogar im Original lesen?
Man sollte es auf jeden Fall lesen. Es ist ein doch bestechender Roman gegen das Vergessen und für die Erinnerung an das, was einfach der islamistische Terror in Nordafrika hervorgebracht hat und produziert hat. Dabei geht es jetzt nicht nur um diesen speziellen Fall dieser 10 Jahre in Algerien, sondern es ist eben einfach auch der Versuch, wie man so etwas überhaupt erzählen kann, vor dem man normalerweise verstummt, vor dem absoluten Horror, vor dem man verstummt. Man muss sich ein bisschen Mühe geben, um das Buch reinzukommen, haben auch viele Kritiker gesagt. Es sind 20 Seiten ungefähr, in der diese Stimme wie ein Geräusch von Ferne kommt, wo man nicht genau weiß, wer spricht denn hier und mit wem spricht er. Es kommt irgendwie von Ferne, es ist wie die Erinnerung eben auch arbeitet, von irgendwoher kommt es. Und dann wird es immer präziser und im Laufe des Buches zum Teil dann auch von einer sehr unerträglichen, im Sinne von schmerzhaften Präzision, wenn beschrieben wird, was dort im Einzelnen stattgefunden hat.
Jürgen Ritte aus Paris nach der heutigen Verleihung des Prix Goncourt an den algerisch-französischen Schriftsteller Kamel Daoud. Herr Ritte, danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Preise und Ehrungen bekommt der Filmemacher Wim Wenders seit fast 50 Jahren. Am 7. Dezember wird er von der Europäischen Filmakademie mit dem Europäischen Filmpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Mal war es Der Himmel über Berlin, zuletzt im Film Perfect Days öffentliche Toiletten in Tokio. Wim Wenders Filme erobern immer wieder Räume, seien es Landschaften, Stadträume oder Künstlerateliers. Deshalb hat er heute Abend in Berlin den Julius-Posener-Preis bekommen, vergeben vom Deutschen Werkbund und der Architektenkammer Berlin. Cornelia Wegerhoff war für uns dabei. Hallo, guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Bürger.
Mal keine Kinojury, sondern ein ganz anderes Parkett, eine ganz andere Bühne für Wim Wenders, oder?
Ja, allerdings, und das hat er auch selbst gesagt, er hätte tatsächlich noch nie einen Architekturpreis bekommen. Das wäre jetzt wirklich auch der erste heute Abend gewesen. Und er hat schon so viele Preise bekommen. Und er hat auch zugegeben, das war ganz sympathisch, dass er sich richtig Sorgen gemacht hätte, was da heute Abend auf ihn zukommen würde. Er hätte so viele Architekturfreunde und er sei ja nun wirklich kein Fachmann. Aber die Sorge konnte ihm Laudator Jan Krause, erster Vorsitzender des Deutschen Werkbundes, natürlich nehmen. Er sagte, wenn Architektur richtig vermittelt wird, dann ist da ganz viel Kino im Kopf. Und Wim Wenders finde die Geschichte seiner Filme eben auch an besonderen Orten statt. Sie fühle sich wohl an den Orten. Und Wim Wenders sei ein wahrer Raumerzähler. Also viele Komplimente für ihn, die er auch gerne angenommen hat.
Sie konnten ja auch anschließend mit ihm sprechen. Was bedeutet ihm die Architektur in seiner filmischen Arbeit?
Er sagte so schön, Architektur sei im Grunde die Bühne des Lebens. Orte erzählen immer was von dem Sozialgefüge, in dem sich dann eben die Protagonistinnen oder Protagonisten bewegen. Und er habe in vielen Fällen immer als erstes den Ort besucht und dann erst die Geschichte entwickelt.
Architektur ist für mich auch der Urgrund von Filmemachen. Meine Filme kommen fast alle aus Orten, sind aus einer Zuneigung zu Orten, aus einer Neugier, über Orte mehr zu erfahren, entstanden. Und welche Geschichte könnte an diesem Ort spielen? Welche Geschichte muss an diesem Ort spielen? Dass eine Geschichte nirgendwo anders hätte spielen können als an dem Ort. Darauf war ich immer versessen und das habe ich immer gewollt. Und deswegen sind Orte, Städte, Häuser, Landschaften auch immer Miterzähler in meinen Filmen.
Aber man fragt sich, woher kommt das? Also diese besondere Aufmerksamkeit, diese besondere Wahrnehmung für Architektur. Wie hat sich das bei ihm entwickelt?
Ja, da führte die Spur zurück nach Düsseldorf. Dort ist Wim Wenders 1945 geboren und als er aufwuchs, lag dort eben alles in Schutt und Asche nach dem Krieg. Und ja, er hätte dann im Grunde richtige Bauwerke erstmal in Zeitungen und Zeitschriften entdecken müssen, in seiner Kindheit. Und besonders oft in dieser Zeit war das die damals komplett neu aufgebaute brasilianische Hauptstadt Brasilia, 1960 eingeweiht. Und dann gab es Kino im Kopf bei Wim Wenders und auch dann hinterher bei uns heute Abend bei der Preisverleihung. Der hat uns nämlich tatsächlich in sein altes Düsseldorfer Kinderzimmer blicken lassen.
Als kleiner Junge habe ich dann in jeder Zeitung, in der irgendwas stand, über Brasilia alles ausgeschnitten und mein ganzes Zimmer damit tapeziert. Und das war eine Utopie, die zur gleichen Zeit stattfand. Da war ich 12 oder so. Und das fand ich großartig. Das, wo wir da lebten in Düsseldorf, das war nicht mehr Stadt. Und das wäre wohl alles nicht so gekommen, wenn ich nicht in dieser Abwesenheit von Stadt und Stadtkultur und Architektur aufgewachsen wäre. Und das hat mich dann sehr geprägt, dieser Sehnsuchtsort Stadt.
Und was ich heute Abend auch sehr spannend fand, waren die Parallelen von Filmemacher Wim Wenders zu Julius Posener, dem Namensgeber des Preises heute Abend, 1996 verstorben, aber im Deutschen Werkbund bis heute sehr verehrt. Denn Posener, der auch mal Vorsitzender war, hat Architektur immer im Kontext gesehen von politischen und gesellschaftlichen Fragen. Also der hat so diese rein stilistische Haltung, dieses Schöngeistige immer kritisiert. Architektur sollte für Menschen da sein und zu sozialen Verbesserungen beitragen. Berlin hatte sich viel gegen den Abriss von alten Häusern ausgesprochen. Der sah Architektur immer als Lebensraum. Ich glaube, das haben sie wirklich beide gemeinsam.
Ah ja, das verbindet die, ja. Seit Anfang September dreht Wim Wenders einen neuen Film, Wen wundert's, über einen Architekten, den Schweizer Peter Zumthor. Hat er darüber dann auch was verraten?
Ja, die beiden haben zusammen mal einen Kurzfilm gemacht, 2012 zur Architekturbiennale in Venedig, Notes from a Day in the Life of an Architect, also auch da direkt das Thema. Und da haben die beiden so zueinander gefunden. Peter Zumthor, 2 Jahre älter als Wim Wenders. Ja, die haben gesagt, wir müssen mal was Langes drehen. Und schon seit 8 Jahren würde er da an einem Dokumentarfilm drehen. Zumthor zum Beispiel hat das Columba-Museum in Köln errichtet, an einer Stelle einer kriegszerstörten spätgotischen Kirche. Da sind die Fundamente einbezogen, viele spektakuläre Häuser, aber auch da wieder ein Satz, der auch von Wim Wenders so benutzt werde, nämlich wir kommen alle aus Häusern. Und er hat dann nochmal gesagt, also dieser Gedanke, Architektur ist mehr als Kubikmeter umbauter Raum, sondern Lebenswelt, der bestimmt eben auch den Schweizer Star-Architekten Peter Zumthor. Ganz fertig sei der Film aber noch nicht, hat Peter Wim Wenders verraten.
Wir drehen ein bisschen, weil das große neue Museum, das Los Angeles County Museum of Art, ist erst im nächsten Jahr fertig im Rohbau, dann auch noch nicht als Museum, aber wir wollen es noch als fertiges Gebäude zeigen. Also sehen können die Leute den Film erst wahrscheinlich 26.
Also ein bisschen Geduld muss man noch üben, aber da wieder ein spannender, großer Dokumentarfilm von Wim Wenders, auch wieder in 3D übrigens. Ah ja. Und er sagte, 3D, das macht auch dem Publikum leichter, die Architektur zu erfassen.
Der Julius-Posener-Preis 2024. Heute Abend wurde der Filmemacher Wim Wenders damit ausgezeichnet und Cornelia Wegerhoff war für Fazit dabei. Vielen Dank.
Gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Daniel Marschke.
Der südafrikanische Künstler William Kentridge hat den mit 10.000 Euro dotierten internationalen Folkwang-Preis erhalten. Der 69-Jährige habe bleibende Maßstäbe für den innovativen Umgang mit Zeichnungen, Bewegtbildern und Animationen in der Kunst gesetzt. Das erklärte der Vorsitzende des Folkwang-Museumsvereins Ulrich Blank in Essen. Kentridge greife Themen wie Kolonialismus und gesellschaftliche Utopien auf und setze sich für Menschenrechte und Menschenwürde ein. Mit der Auszeichnung ehrt der Verein seit 2010 Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um die Förderung und Vermittlung von Kunst verdient gemacht haben. In Sachsen hat heute die erste Pflanzaktion für den sogenannten Kaspar-David-Friedrich-Wald begonnen. Am Rande des Nationalparks Sächsische Schweiz soll ein insgesamt 3 Hektar großes Areal aufgeforstet werden. Initiiert wurde das Projekt von der Stiftung Wald für Sachsen gemeinsam mit den staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Für diese hat der Kunstwissenschaftler Holger Birkholz die aktuelle Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung im Albertinum kuratiert. Wie er im Deutschlandfunk Kultur sagte, liegt der künftige Wald an einer Wanderstrecke des Malers.
Das Interessante ist eigentlich, dass ich bei Friedrich schon so eine gewisse Ambivalenz finde im Blick auf die Natur. Einerseits die Achtsamkeit, vor allen Dingen bei den Zeichnungen während der Wanderungen. Und andererseits nutzt er dann diese Zeichnungen in den Gemälden sehr stark zur Bespiegelung seiner individuellen Emotionen. Und ich glaube, das ist eine Ambivalenz, die können wir sehr gut nachvollziehen. Also auf der einen Seite haben wir diese Begeisterung für die Natur und andererseits nutzen wir sie ja auch nach wie vor noch stark zu zweckmäßigem Gebrauch, also sowohl unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten als eben auch zur persönlichen Bespiegelung von Emotionen, wenn wir am Wochenende auf Wanderungen sind.
Der Deutsche Kulturrat hat den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Rückgabe von Kulturgut kritisiert. Dabei geht es um Kunstwerke und Kulturgüter, die im Zuge der nationalsozialistischen Verfolgung den meist jüdischen Besitzern geraubt worden waren. Geschäftsführer Olaf Zimmermann sagte der Nachrichtenagentur KNA, es sei gut, dass das Thema Restitution im Privatbesitz endlich angegangen werde. Es sei aber schade, dass kein echtes Restitutionsgesetz geschaffen wurde. Denn das würde Rechtssicherheit schaffen, betonte der Chef des Kulturrats. Vor knapp 35 Jahren fiel die Mauer. Aus diesem Anlass bietet der ARD Teletext nun eine Reise in die Vergangenheit an. Wie die ARD mitteilte, können die Nutzerinnen und Nutzer die historischen Textseiten von 1989 noch bis zum 2. Dezember aufrufen. So lasse sich nachvollziehen, wie das politische System der DDR erste Risse zeigte, die Mauer am 9. November geöffnet wurde und ein reger Grenzverkehr begann. Angestoßen wurde das Projekt von einem Zuschauer aus Thüringen. Dieser hatte die Teletextseiten 1989 mit einem Videorekorder aufgenommen und sie als Zeitdokument aufbewahrt.
Wir schauen nach Berlin-Mitte. Die Debatte um den Nachbau der barocken Schlossfassade, hinter der seit 2 Jahren das Humboldt-Forum agiert, die ist wie ein Feuer, das gelöscht scheint und doch immer wieder aufflammt. Das ist gerade wieder der Fall, weil ein bereits im April geschriebener interner Protestbrief von über 120 MitarbeiterInnen des Humboldt-Forums jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist. Er liegt uns vor und auch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat gestern darauf Bezug genommen. Diesmal flammt also Protest von innen auf, und zwar in ziemlich scharfem Ton. Die Kritik richtet sich an alle 5 verantwortlichen Direktionen, die am Humboldt-Forum beteiligt sind, darunter Hartmut Dorgalow, Generalintendant und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Humboldt-Forum im Berliner Schloss. Ihn konnte ich vor der Sendung erreichen. Guten Abend, Herr Dorgalow.
Schönen guten Abend.
Kritisiert werden einmal mehr die nationalistischen Narrative, die durch den Nachbau der Fassade vermittelt werden. Selbst wenn im Humboldt-Forum inhaltlich sehr gute Arbeit gemacht wird, konterkariere die Fassade all diese Bemühungen. Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau sagte dazu heute in unserem Programm:
Diese Fassaden, die dominieren, und das ist zweifellos so, das kenne ich aus eigenen Forschungen, aus Führungen, aus ganz vielen Besuchen dort, die dominieren alles, egal was das Humboldt-Forum macht, immer wird es zusammengesehen mit diesen Fassaden. Und das ist zweifellos ein ganz großes Problem.
Deshalb verlangen die MitarbeiterInnen eine, Zitat, nach außen hin sichtbare Brechung der rekonstruierten Fassade, die das Selbstverständnis des Humboldt-Forums als offenen Ort des respektvollen Miteinanders glaubhaft repräsentiere. Herr Dorgalow, wie haben die beteiligten Direktionen, wie haben Sie im letzten halben Jahr auf die Forderungen und Vorwürfe aus der Mitarbeiterschaft reagiert? Sehen Sie Handlungsbedarf?
Wir sind ja ein Haus der Vielstimmigkeit. Das betrifft sowohl unser Programmangebot mit vielen Partnern aus der ganzen Welt, aber das gilt natürlich auch für diese Akteursgemeinschaft, die wir hier gemeinsam bilden. Da kommen ja sehr unterschiedliche Institutionen, das Stadtmuseum, die Humboldt-Universität, das Ethnologische Museum, das Museum für Asiatische Kunst und unsere Stiftung zusammen. Und wir diskutieren natürlich auch intern ganz intensiv über Ziele und Programme und Strategien und haben uns da auf gemeinsame Themen und Schwerpunkte verabredet, und dazu gehört eben auch, Vielstimmigkeit zuzulassen, und das gilt natürlich auch nach innen, und deshalb ist es gut, dass Mitarbeitende sich da auch artikulieren. Und wir haben auch ganz intensiv mit Ihnen gesprochen. Wir haben das sowohl im Kreis der Leitungskonferenz, das sind die Leitungen der beteiligten Akteure, als aber auch mit den Mitarbeitenden selber besprochen. Und ich finde, das ist auch gut so, dass die Vielfalt der Meinungen sich eben auch in der Belegschaft abbildet.
Was ist denn bei den Gesprächen rausgekommen? Also was für Konsequenzen hat der Protestbrief?
Wir haben nochmal mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr deutlich das bestärkt, was ja hier auch unsere klare Position ist, dass wir uns mit der Geschichte des Ortes und auch mit der Geschichte der Rekonstruktion intensiv in unserer Programmarbeit beschäftigen, aber eben nicht nur damit. Und da sind Sie ja selber Teil davon. Das sagen ja die Mitarbeitenden auch, dass sie selber da jetzt ganz viele Programmangebote machen, sondern dass wir ja auch dauerhaft ja am Haus und auch im Haus eine Reihe von auch sehr kritischen Kommentaren haben. Wir haben Kunst am Bau oben zum Beispiel auf der Dachterrasse oder in der großen Eingangshalle mit sehr konkretem Bezug zum Beispiel zum Thema des kolonialen Erbes, was ja auch ein wichtiges Thema ist.
Ja, daran besteht ja auch kein Zweifel. Das wird ja auch nicht kritisiert, dass die Arbeit nicht gut sei, sondern einfach, dass Verpackung und Inhalt nicht zusammenpassen.
Das ist sicherlich eine Situation, mit der werden wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen, dass der Bundestag hier 2002 einen Architekturwettbewerb beschlossen hat, wo es um die Rekonstruktion von wesentlichen Teilen des Berliner Schlosses ging und gleichzeitig eben ein Nutzungskonzept beschlossen hat, das heißt Humboldt-Forum. Und das ist eine Spannung, die wir aushalten müssen, die wir auch produktiv machen müssen. Und wir müssen auch immer wieder sagen, die Resonanz, auch zum Beispiel international, auch übrigens auf das Haus, ist ja auch eine sehr vielfältige, denn es gibt auch viele Partner aus der ganzen Welt, die sagen, toll, dass wir mit unseren Themen an so einem prominenten Ort und auch gerade hinter solchen Fassaden wirksam werden können. Und wir machen übrigens auch an den Fassaden eine ganze Menge, gerade jetzt wieder zum Festival of Lights, und werden das auch weiterhin machen. Und das wird ja auch weiterhin eine Frage sein, wie können wir diesen Ort in der Mitte der Hauptstadt weiterentwickeln, zum Beispiel mit mehr Grün. Das haben wir gerade mit der Senatsbauverwaltung in einem Wettbewerbsverfahren geklärt. Es kommt noch die Einheitswippe, es kommt noch die Treppe runter an den Kupfergraben. Also es wird ja auch im Umfeld noch was passieren.
Aber stehen Sie selbst hundertprozentig hinter dieser Fassade?
Wir stehen hinter diesen Beschlüssen, die dazu geführt haben, dass es dieses Humboldt-Forum gibt.
Es könnte ja eine neue Bundestagsdebatte geben.
Wir haben hier einen internationalen Architekturwettbewerb, der zu einem Ergebnis geführt. Und dieses Ergebnis ist auch ausgeführt worden und auch übrigens in sehr enger Begleitung und Konsultation mit Stiftungsräten und auch mit Bundestagsausschüssen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zu sagen, also wir bauen das jetzt hier radikal um. Was allerdings interessant ist und auch wichtig für unsere Arbeit, sind diese ja immer wiederkehrenden Vorschläge jetzt zum Schluss in der Initiative Schlossaneignung oder auch Lars Hamberg hat nochmal seinen Zweifel jetzt nochmal ins Gespräch gebracht, die wir hier auch als wichtige Impulse wahrnehmen. Und wir werden ja auch, wenn das Gebäude dann nächstes Jahr komplett fertig ist, selber in einen Prozess gehen mit Künstlerinnen aus der ganzen Welt und nicht nur aus Deutschland, dann immer wieder temporäre Setzungen hier vorzunehmen, an den Fassaden, vor dem Haus, in den Durchgängen. Und wir sind da sehr gespannt und wir glauben, dass also dieser Entwurf, der jetzt hier entstanden ist, der gebaut worden ist, dass es für den eben nicht nur eine Kommentierung gibt. Und es gibt übrigens, das muss man ja auch sagen, sehr, sehr viele Menschen, die gerade die Rekonstruktionen sehr bewundern und mögen. Und wenn man mal auf Instagram geht oder so, was vor allen Dingen gepostet wird, sind eben auch Bilder von dieser Fassade.
Die gibt es auch, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele kritische Stimmen. In dem Protestschreiben aus der Mitarbeiterschaft, da geht es auch um Ihren Umgang mit der Rolle des Fördervereins Berliner Schloss. Das wurde vielfach kritisiert, dass es dort Großspenden gab von rechten und rechtsradikalen Spendern, aber der Förderverein diese Spenderliste nicht offenlegt. Von diesen Spendergeldern werden eben der Nachbau der barocken Fassade, der Kuppel und weiterer Schmuckelemente, die ja immer noch weiter gebaut werden, finanziert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres Hauses fordern, dass Sie sich von Wilhelm von Bodin, dem Initiator der Fassadenrekonstruktion und des Fördervereins, und von seinen antidemokratischen, Zitat war das, Spendern distanzieren. Was hält Sie davon ab?
Wir haben hier eine sehr klare Entscheidung, auch im Stiftungsrat, mit einer Verschärfung der Spenderrichtlinie. Wir haben uns auch ganz klar von diesen Spendern distanziert und haben gesagt, dass da Menschen offensichtlich gespendet haben, finanziert werden. Und das ist ja auch dem Förderverein maßgeblich gelungen, dass dafür diese Mittel zur Verfügung standen.
Ja, 120 Millionen wurden da eingeworben. Aber könnte nicht der Bundestag, der den Fassadennachbau beschlossen hat, vom Förderverein fordern, die Liste offenzulegen?
Das kann er nicht, weil der Förderverein im Rahmen der damalig auch gültigen Spendenpraxis eben bestimmten Spendern, ja nicht allen, wir haben ja hier Tausende von Spendern auch am Haus geehrt und namentlich benannt, aber es gibt eben auch Spenderinnen und Spender, die mit einer solchen Nennung nicht einverstanden waren und da gibt es auch keine Möglichkeit im Nachgang, diese zu einer anderen Haltung zu bewegen. Man muss auch ganz klar sagen, die Spenden sind uneigennützig, die Spender haben nicht entschieden, was gebaut wird, sondern die Entscheidung hat der Bauherr auf Grundlage dieser Beschlüsse des Bundestages getroffen, dass rekonstruiert werden konnte. Das ist den Spenderinnen und Spendern zu verdanken und die kommen aus allen Teilen der Gesellschaft und ein sehr, sehr kleiner Teil, wie wir jetzt wissen, vertritt da politische Werte und Meinungen, die nicht die unseren sind.
Aber der Unmut unter Ihren Mitarbeitenden, der scheint sich ja nicht gelegt zu haben. Wie gehen Sie damit weiter um?
Indem wir weiterhin hier eine sehr offene und auch konstruktive Auseinandersetzung auch intern zu Themen führen, die auch mit der Geschichte des Ortes und der Rekonstruktion zusammenhängen und indem wir vor allen Dingen auch immer wieder neue Programmangebote machen, am Haus, im Haus, gerade in der laufenden Ausstellung zum Palast der Republik. Und Sie können sicher sein, das finden viele, die eben die Schlossrekonstruktion sehr, sehr befürwortet haben. Und das ist ja eine Bewegung aus vielen Teilen der Gesellschaft heraus. Die finden das jetzt nicht unbedingt die richtige Programmentscheidung, jetzt etwas zu machen, was für uns aber wichtig war, nämlich an ein anderes verlorenes Gebäude hier zu erinnern, nämlich an den Palast der Republik.
Hartmut Dorgerloh, Generalintendant und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss. Herr Dorgerloh, danke fürs Gespräch.
Frau Bürger, gerne.
Es hat über ein Jahr gedauert. Jetzt liegt eine Resolution des Bundestags gegen Antisemitismus vor, die in dieser Woche beschlossen werden soll. Diesmal ist es sogar eine gemeinsame Resolution der Regierungsfraktionen mit der Union. Und dennoch löst der Text Streit aus. Nicht zuletzt in der Ampelregierung selbst, aber auch im betroffenen Kulturbereich. Wladimir Balzer berichtet.
Die Resolution fordert ein konsequenteres Vorgehen gegen Antisemitismus in Deutschland. Dies solle auf der Grundlage von Strafrecht und von Sicherheits- und Haushaltspolitik geschehen. Dabei käme Antisemitismus aus verschiedenen Richtungen, wie Verhandlungsführerin Andrea Lindholz betont, stellvertretende Chefin der Unionsfraktion.
Wir benennen in dem Antragsentwurf deutlich den Antisemitismus von Rechtsaußen, Linksaußen, aber auch den zunehmenden Antisemitismus von Zuwanderern aus den Ländern Nordafrikas und des Nahen und Mittleren Ostens.
Mag dies nun eine gemeinsame Resolution von Ampel und Union sein, so rumorte es doch von Anfang an vor allem in der Grünen Fraktion. Dort störten sich viele an dem Passus, der sich auf den Antisemitismus aus migrantischen Kreisen bezieht. Außerdem ein Streitpunkt: mögliche Bedrohungen der Kunstfreiheit. Einer der ampelinternen Kritiker ist der kulturpolitische Sprecher der Grünen Fraktion, Erhard Grondel. Er will, womit er offenbar in seiner Fraktion nicht der Einzige ist, der Resolution nicht zustimmen.
Es wird auf allen Ebenen große Verunsicherung geben.
Und in der Tat, viele Akteure fragen sich, was heißt diese Resolution für die freie Ausübung von Kunst? Auch dort, wo sie mal politisch provoziert, etwa in heftiger Kritik gegenüber der Politik Israels. Eins ist klar, die Resolution legt die weitgehende Definition der International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA, an. Sie bezieht eindeutig den Staat Israel als Ziel möglicher antisemitischer Angriffe mit ein. Das könnte bedeuten, dass etwa Künstler aus dem arabischen Raum, die sich in Deutschland ablehnend gegenüber Israels Politik äußern, Gegenstand dieser Resolution werden.
Der Teil, der die Kulturpolitik betrifft, und der ist ein sehr großer Teil dieses Entwurfs, der ist schon davon gekennzeichnet, dass er ganz klar Einschnitte in die Kunstfreiheit darstellt, wenn er so umgesetzt wird.
Womit das Grundgesetz berührt wäre, inklusive möglicher Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Debatte darum, wie Kulturförderung von Aussagen abhängig gemacht wird, die als antisemitisch verstanden werden können, beschäftigt auch schon länger die Kulturminister auf Landesebene, die um die richtigen Wege immer noch kämpfen. Erhard Grondel aus der Grünen Fraktion des Bundestages jedenfalls versteht sich als Stimme von großen Teilen der Kulturszene.
Was kann ich noch fördern? Mit welchen Partnern kann ich Kooperationen machen?
Bereits vor einigen Tagen hatten Soziologen und Juristinnen einen Alternativvorschlag vorgelegt, in dem mehr auf Eigenverantwortung des Kulturbetriebs und auf zivilgesellschaftliches Engagement gesetzt wird. Der Text spricht sich gegen, Zitat, autoritative Festlegungen aus, was Antisemitismus sei. Seit diesem Wochenende wird er nun durch einen offenen Brief ergänzt, den unter anderem die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die Chefin des Hamburger Kulturzentrums Kampnagel, Amelie Deufelhardt, der Künstler Wolfgang Tillmanns und die Schriftstellerin Eva Menasse unterschrieben haben. Dort ist die Rede von einem rücksichtslosen, undemokratischen Verfahren, das zu dieser Resolution geführt habe, geprägt von Repression. Andrea Lindholz von der Unionsfraktion kann Kritik dieser Art nicht nachvollziehen.
Die Kunstfreiheit und die Wissenschaftsfreiheit erlauben keinen Antisemitismus.
Das Goethe-Institut wiederum steht kritisch gegenüber dieser Resolution, sowie auch schon gegenüber vorhergehenden. Generalsekretär Johannes Ebert formuliert es so:
Gerade jetzt müssen wir weltweit deshalb Menschen zuhören und mit jenen sprechen, die unterschiedliche, auch kontroverse Meinungen vertreten. Diese Art der Resolutionen haben eine starke Signalkraft, die unsere Arbeit in diesem Sinne nicht unbedingt erleichtert.
Die Mehrheiten im Bundestag liegen jedoch woanders. Noch in dieser Woche, also noch vor dem 9. November, soll die neue Resolution gegen Antisemitismus beschlossen werden.
Wladimir Balzer über die Antisemitismus-Resolution der Bundesregierung und die Reaktionen im Kulturbetrieb. Was die Präsidentenwahl in den USA angeht, der Countdown läuft. Das spiegelt sich auch in den gedruckten Feuilletons vom 9.5. November. Ulrike Timm hat sie schon gelesen.
Sie stochern alle im Nebel, aber können es nicht lassen. Welche Realität gilt denn nun? Die Medienöffentlichkeit, die Straße, der digitale Raum? Fragt Adrian Kreie in der Süddeutschen Zeitung vor den US-Wahlen. Die Taz spricht mit Stephen Marchi. Er hat gerade einen Thriller vorgelegt, The Last Election, in dem er auf der Basis umfangreicher Recherchen durchspielt, wie die amerikanische Demokratie 2025 kollabieren könnte, weil die Präsidentschaftswahl zu keinem schlüssigen Ergebnis kommt. Was sagt das Orakel? Fragt so ehrlich wie hilflos die Frankfurter Allgemeine. Das Orakel, Amerikas Statistikpapst Nate Silver, fürchtet, es wird Trump. Und Adrian Kreie geht in der Süddeutschen Zeitung der Frage nach, warum der US-Wahlkampf auf Facebook und Truth Social, das ist Trumps Hauspostille, warum der Wahlausgang auf diesen Plattformen wesentlich weniger knapp ausgeht als in den großen Umfragen, und zwar zugunsten Trumps. Überschrift: Wo die Wahrheit ersäuft, Appelle an die Vernunft gegen ungenierte Alternativerzählungen. Beispiel für so eine Erzählung: die Geschichte vom Eichhörnchen Peanut. Das hatte der Betreiber eines Gnadenhofes zum Social Media Star gemacht und 7 Jahre lang gefüttert, geknutscht und bespielt. Dann kamen die bösen Behörden, beschlagnahmten Peanut und Waschbärfreund Fred und schläferten beide ein wegen Tollwutgefahr. Promptes Echo: Was für einen besseren Beweis kann es geben für die Übergriffigkeit des Staates? Die Schlussfolgerung mit Blick auf die Wahlen geht dann gerne so: Was, wenn Kamala Harris in der Nacht zum Mittwoch führt? Dann kann das nicht sein. Dann ist das eine Verschwörung. Dann hat derselbe Staat, der das Eichhörnchen getötet hat, das Volk um seine Entscheidung gebracht. Die ganze Gruselgeschichte lesen Sie in der Süddeutschen Zeitung. Und doch, wir müssen jetzt alle einfach mal abwarten und widmen uns einem großen Amerikaner, Quincy Jones, der im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Die Nachrufe auf den Musiker, Arrangeur, Komponisten und Produzenten nehmen den meisten Platz in den Feuilletons ein. Gut so. Der Tagesspiegel erzählt vom jungen Quincy Jones, der das Studium am Berklee College of Music in Boston schmiss, als Lionel Hampton ihn 1951 für eine Tournee in sein Orchester holte, und der als Tausendsasser auf dem Klavier, der Trompete und allem, was so bläst, letztlich das ganze Jazzorchester zu seinem Hauptinstrument machte. Erfolg war ein Weg, Diskriminierung zu besiegen, sagte Quincy Jones, und der Tagesspiegel erinnert daran, dass Jones in einer Zeit groß wurde, als Stars wie Harry Belafonte oder Sammy Davis Jr. noch in der Küche essen und am Stadtrand wohnen mussten, weil sie Schwarze waren. Er habe als Kind schon Haufen von Bargeld in Hinterzimmern, kistenweise Schnaps und auch Leichen gesehen, und er wollte als Kind ein echter Gauner werden, so zitiert die Frankfurter Allgemeine den musikalischen Alleskönner. Quincy Jones aber wurde, so die Süddeutsche Zeitung, ganz schlicht der Größte. Kein Produzent hat Jazz- und Popkultur so geprägt wie er. Eine Eminenz, eine Jahrhundertgestalt. Noch mit Mitte 80 gründete Quincy Jones einen Internetsender, der Jazzfilme zeigte. Zum Schluss noch ein schneller Blick in die Taz und auf zwei etwas kleinere Künstler, aber zwei mit ordentlich Kraft im Schnabel. Clara und Karl zerfetzen Bücher und hacken Kratzzeichnungen in Wände. Das sieht sehr schön, sehr gekonnt und sehr geheimnisvoll aus. Ihre Werke zeigt das Tieranatomische Theater der Humboldt-Universität zu Berlin noch bis Ende März. Clara und Karl sind zwei Graupapageien. Vielleicht nehmen sie sich ja demnächst mal eine große Skulptur vor. Einen Titel hätten wir schon, ebenfalls Taz, eine Spalte tiefer: Demokratie in a nutshell.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.